Was macht ihr, wenn euer erstes Produkt im Ganzen floppt, aber eine Idee bzw. ein Feature plötzlich wirklich zündet und Anklang findet? In dieser Folge Artist on Air spreche ich mit Benedikt Böhringer, Co-Founder und CEO von Jamie. Jamie ist ein AI-Meeting Assistant, der ohne Bot im Meeting funktioniert, das heißt, er nicht visibel ist und bereits tausende zahlende Kunden von sich überzeugt hat. Ich spreche mit Bene über, wie man als AI-Startup eine Idee und ein MVP wirklich validiert, warum SEO ein wirklich mächtiger Growth-Kanal ist, wenn man ihn ernst nimmt und wenn man ihn direkt von Beginn an vernünftig strukturiert, welche Fehler Bene bei früheren Produkten und Ideen gemacht hat und wie Jamie ohne VC-Funding ein Millionen-Business mit über 50.000 NutzerInnen geworden ist. Freut euch auf eine spannende Folge mit Benedikt und mit mir, Julius Gönner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Die heißen zwei Tage in Berlin sind dabei. Wir sind wieder am Abkühlen und ich habe Bene hier. Bene, guten Morgen.
Guten Morgen, Julius.
Ich hoffe, du hast es gut überstanden und lebst noch. Hier war wirklich volle Hitze, insbesondere am gestrigen Tag in Berlin. Ich freue mich jetzt auf ein bisschen einen kühlen Kopf und ein kühles Gespräch mit dir. Bene, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
Ja, Bene oder Benedikt, 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Köln, Mitgründer und CEO von Jamie. Insgesamt das erste Mal vor knapp 5,5 Jahren gegründet, neben der Uni damals in Maastricht, ganz klassisch International Business da studiert und dann irgendwann vor 2,5 Jahren eben auf Jamie gekommen. Und wir bauen einen Meeting-Assistenten, der jegliche Form von Busy Work rund um Meetings eben automatisiert.
Da seid ihr jetzt in meiner Wahrnehmung, bin ja nicht die Einzigen, die das machen. Das ist ja ein sehr, sehr crowded Markt. Erklär uns doch mal, was differenziert euch vielleicht von anderen, ich nenne es jetzt mal Note-Taker oder Meeting-Agents und was ist die größere Vision von Jamie?
Ja, sehr gute Frage und vollkommen richtig. Wir sind da nicht die Einzigen im Space. Wir machen aber ein paar Dinge anders. Zum einen, viele Note-Taker gehen mit einem Bot in die Meetings rein. Das machen wir nicht. Das heißt, Jamie funktioniert wirklich komplett im Hintergrund, ohne Bot, der sich einwählt, sodass nicht unbedingt die Atmosphäre in Online-Meetings gestört wird und Jamie auch plattformübergreifend funktioniert. Das heißt, du kannst Jamie beispielsweise auch bei Meetings, die in Person stattfinden, einsetzen. Auch mit einer Mobile-App, die jetzt bald kommt. Genau. Funktioniert auf über 15, 20 verschiedenen Sprachen. Und dadurch, dass wir schon sehr, sehr früh dabei waren, haben wir uns auch sehr stark auf die Qualität schon fokussieren können und super viele Iterationen durchführen können, sodass wir jetzt auch von unseren Kunden als Feedback bekommen, dass die Summaries auch qualitativ hochwertiger sind. Genau.
Jetzt ist wahrscheinlich sozusagen in der Außenwahrnehmung, bin ja so ein Thema Consent, also Zustimmung zu einer Aufzeichnung, sicherlich ein Thema, was ihr tagtäglich in euren Kundengesprächen auch habt. Jetzt bei mir ist so, wenn da ein No-Ticker im Meeting ist, ist mir relativ klar, dass das Gespräch aufgezeichnet wird und ich kann jetzt sagen, hey, pass auf, schmeiß den raus. Bei euch ist ja so, wenn ich es verstanden habe, der ist jetzt nicht sofort visibel. Wie handhabt ihr das, wenn ihr wie geht ihr da auch mit euren Kunden um?
Ja, also wir empfehlen unseren Kunden immer ganz klar, sich den Consent vorher einzuholen. Mhm. Haben auch sogar einen Hinweis in der App eingebaut, bauen jetzt gerade auch an einer Lösung, sodass es direkt über die App schon geschehen kann. Also es ist wirklich einfach machen für die User, dies zu tun. Genau, so handhaben wir das gerade. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen, bei uns wird kein Audio-Recording permanent gespeichert oder zur Verfügung gestellt. Das heißt, wirklich am Ende sind es lediglich Summary und Transkript und die sind auch auf Servern in Deutschland gespeichert, also komplett auch DSGVO-konform.
Super. Jetzt ist natürlich das Thema Meeting Notes insgesamt erstmal, oder sagen wir mal, Meeting Efficiency insgesamt super spannend, weil es ein riesiger Markt ist, eine riesige Anzahl von Meetings. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sozusagen von der Wertschöpfungstiefe erstmal ein sehr, sehr kleines Teil. Was ist die Vision, wenn ihr von Jamie, wo wollt ihr hin? Was kann daraus werden? Beziehungsweise, wo seht ihr Jamie in 10 Jahren? Was kann diese Firma inhaltlich wertschöpfend tun?
Ja, also was klar ist, wir werden nicht nur beim Note-Taking bleiben. Das ist für uns allerdings natürlich ein super Startpunkt, weil wir dadurch an Informationen kommen, die vorher nicht zugänglich waren. Das heißt, vorher wurde beispielsweise nicht dokumentiert und in den wenigsten Fällen wirklich gut und sauber dokumentiert. Das heißt, es waren Informationen in Meetings und Dinge, die besprochen wurden, die einfach vorher nicht dokumentiert wurden, nicht zugänglich waren. Und was wir letzten Endes machen wollen, ist wirklich jegliche Form von repetitiven Aufgaben und um Meetings zu automatisieren. Das heißt, beispielsweise wirklich ausgehend von den Gesprächen Automatisierung bauen, dass Aufgaben, über die man spricht in einem Meeting, direkt von Jamie im Hintergrund erledigt werden können. Oder dass Meetings beispielsweise auch von Jamie vorbereitet werden können. Das heißt, jegliche Form von Busywork vor, während und nach Meetings abdecken.
Spannend. Also würde mir wahrscheinlich persönlich auch viel Arbeit abnehmen und eine große Hilfestellung sein. Daher bin ich sehr gespannt, wie schnell ihr da vorankommt, Binne. Wir wollen heute mal sprechen, wie eure Reise beim Aufbau von einem AI-Startup war. Ich glaube, dafür wäre es erstmal super hilfreich zu wissen, wo seid ihr denn heute aktuell? Also vielleicht hast du ein paar KPIs für uns, die in irgendeiner Art und Weise ein Indiz geben auf die Größe, wie viele Leute seid ihr, wie viele Kunden habt ihr, einfach mal so ein kurzer Cut, wo ihr heute steht.
Ja, super gerne. Vielleicht noch ein relativ kleines Team, knapp über 10 Leute. Sind auch hauptsächlich in Berlin. Eher A-seitig, 7-stellig. Genau.
Cool.
So ein bisschen als grobe Einordnung.
Kannst du sagen, wie viele Kunden ihr, also spannend erstmal vielleicht das ICP zu verstehen, wer sind eigentlich eure Kunden? Also ich kann mir vorstellen, nahezu jeder kommt dafür erstmal per se in Frage. Aber was ist so euer Core-ICP und wie viel Kunden habt ihr aktuell mit der Lösung schon gewinnen können?
Ja, also die Frage zum Core-ICP und die Kunden, die muss ich ein bisschen detachen. Weil wenn wir drauf gucken, für wen bauen wir, sind es vor allem Startup-Founders, Startup-Executives, VCs. Also die Personen, die wirklich in dem offenen Ökosystem auch arbeiten, wie wir es nennen, die in Notion, Slack, Asana, Trello arbeiten oder vielleicht ein Superhuman auch als E-Mail-Programm benutzen. Das sind letzten Endes auch für die, die wir bauen. Unser Hauptwachstumskanal über die letzten Jahre hinweg war jedoch SEO. Und mit SEO ist es natürlich so, dass du nicht besonders gut oder nicht, ja, sonderlich gut wirklich die Zielgruppe eingrenzen kannst, die du angehst. Es ist nicht wie bei Ads, wo du sagen kannst, okay, ich möchte eine sehr spitze Zielgruppe erreichen. Das heißt, unsere Kunden kommen dadurch aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben Schulen, die teilweise Jamie nutzen, Universitäten, Banken, also wirklich das durch die Bank weg, verschiedene Kundengruppen. Und es sind jetzt, genau, mittlerweile, ich glaube, also auf jeden Fall über 50.000 Nutzer, mehrere tausend zahlende Kunden, genau.
Sehr, sehr spannend. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr breit ist und wie du sagst, bei SEO, who knows who's looking at the content, ja. Sehr, sehr, sehr spannend, aber zeigt auch ein bisschen das Potenzial eurer Lösung. Lass uns mal an den Anfang gehen, Binne. Ihr habt angefangen mit Jamie ja noch so vor diesem LLM-Rush, vor diesem großen Hype, hatte damals ja aber schon die Idee, eine hochtechnologische Lösung zu bauen, ne? Also eine Firma mit AI. Nimm uns doch mal mit, erster Tag oder ganz am Anfang, wie lief es ab? Was war euer Schlachtplan, um jetzt wirklich eine Firma im KI-Bereich zu bauen?
Ja, also zum einen, es war nie der Plan, dass wir sagen, wir bauen jetzt eine Firma im KI-Bereich und überlegen jetzt mal, was es denn da für Probleme geben könnte. Vorher haben wir verschiedene Produkte gebaut, auch im B2B-SaaS-Space. Und ein Produkt, was wir vorher gebaut haben, war so ein interner Mikroblog für Unternehmen, dass asynchron Status-Updates geteilt werden konnten in einer strukturierten Form. Das heißt, ein Use Case hierfür war zum Beispiel, dass der Sales-Mitarbeiter die Insights aus einem Call direkt mit dem Product-Team teilen kann und das für jeden ersichtlich ist. Und das haben wir dann verschiedenen potenziellen Kunden eben gepitcht und dann aber festgestellt, dass das Problem nicht unbedingt der Ort ist, wo dieser Content landet, sondern ein Problem ist, dass keiner überhaupt Lust hat, diesen Content in erster Linie zu dokumentieren. Das heißt, der Sales-Mitarbeiter hat gar keine Lust mitzuschreiben in den Meetings, geschweige denn sich danach hinzusetzen und nochmal zu überlegen, okay, was waren denn jetzt die wichtigsten Takeaways? Und somit war dann erstmal eine Idee, Jamie als Feature zu bauen in diesem Produkt, dass man sagen konnte, okay, du kannst automatisch deine ganzen Meetings zusammenfassen lassen. Wir haben dann aber festgestellt, okay, diese eigentliche Plattform an sich stößt nicht unbedingt auf den Demand, den wir irgendwie erwartet haben. Und die Meeting Notes hingegen schon, dieser Use Case. Da wurden dann irgendwie die Augen immer groß im Sales Call. Und was wir dann gemacht haben, haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht nochmal einen Fehler machen, den wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben und irgendwie erst ein Produkt bauen und dann schauen, okay, ist überhaupt jemand dafür bereit zu zahlen oder gibt es dafür einen Demand, sondern diesmal wollen wir es richtig validieren. Und was wir dann gemacht haben, wir sind mit einem kleinen Team irgendwie in Airbnb gegangen und haben gesagt, okay, am Ende der Woche wollen wir wissen, ob es für dieses Produkt, also ein AI-Notetaker, einen Demand gäbe. Und haben, wie wir es dann gemacht haben, ist, wir haben eine Landingpage gebaut mit einem Preispunkt auch auf der Website, ich glaube damals waren es 35 Euro, eine Warteliste letzten Endes da auch hinter versteckt, Call to Action war aber Try Now oder Buy Now sogar, also um wirklich auch zu testen, okay, ist dann ein gewisser Buying Intent auch hinter, wären die Leute theoretisch bereit dafür zu bezahlen und haben dann am Ende der Woche unser gesamtes Netzwerk angehauen, dass bitte alle auf LinkedIn posten sollen und so tun sollen, als wären wir gelauncht und hatten dann innerhalb der ersten 24 Stunden mehrere hundert Anmeldungen auf der Warteliste, viele Leute, die uns geschrieben haben, viele Leute, die das teilweise irgendwie gepostet haben in Brasilien, wo wir gar keine Connection zu hatten. Und dann haben wir entschieden, okay, es ist Zeit irgendwie zu pivoten und lass uns das doch machen. Und mein Mitgründer Luis hat schon früh eben auch mit Thema KI sich beschäftigt und wusste dementsprechend auch, dass es diese Technologie zu dem damaligen Zeitpunkt schon gab, die wir dann nutzen konnten.
Jetzt hattet ihr da mehrere hundert Anmeldungen, sozusagen potenzielle Prospects mit Interesse. Ich weiß, Benni, ihr habt auch mit vielen, vielen Prospects und Kunden am Anfang gesprochen. Wie war da euer Prozess? Mit wie vielen Leuten habt ihr gesprochen? Und was habt ihr vor allen Dingen mit denen besprochen, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr Informationen zu bekommen und ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu der Phase?
Ja, also wir waren knapp ab dem ersten Launch, ab dem ersten Onboarding, glaube ich, waren wir ein Jahr lang so unterwegs, dass wir Onboardings nur persönlich gemacht haben und dass man sich nicht einfach nur das Produkt herunterladen konnte. Also ein bisschen diesen Superhuman Approach, sage ich mal, gewählt und haben mehrere tausend Onboardings persönlich gemacht oder zumindest über 1000. Und wie wir es gemacht haben, wir hatten dann von der Warteliste haben wir nach und nach die Leute versucht, in den Call zu bewegen. Wobei da auch ein Learning, dann sollte wirklich Leute nicht zu lange auf einer Warteliste stehen lassen, weil die Conversion schon dann nicht allzu gut ist. Und dann einen 15-Minuten Onboarding-Call gemacht und ein bisschen gehört, okay, was erwartet denn die eigentlich, die andere Person, die sich jetzt angemeldet hat von dem Produkt? Und dann nach 2 Wochen wieder ein Feedback-Call, auch mit der Person, um sich direkt einfach das Feedback einzusammeln und dann im Optimalfall sogar auch die Person in zahlenden Nutzer zu konverten.
Jetzt hast du wahrscheinlich 1000 Onboardings oder 1000 Gespräche, 1000 Meinungen. Ich sehe da die Gefahr, dass gerade in der frühen Phase mit begrenzten Ressourcen du natürlich da irgendwie auch extrem breiten und viel Input bekommst. Wie habt ihr es denn geschafft, sozusagen aus diesen vielen, vielen Informationen dann zu kondensieren und zu sagen, okay, das sind die Sachen, die wirklich wichtig sind, die wirklich Wert treiben, die für unser Produkt relevant sind?
Also ich glaube, es ist immer noch tatsächlich ein Problem, dass wir natürlich von einer sehr breiten Gruppe an Menschen Feedback bekommen aus unterschiedlichsten Richtungen. Also banales Beispiel, wir haben irgendwie mal den Request bekommen, dass man sich doch bitte die Zusammenfassung in Jamie direkt ausdrucken kann. Mhm. Also wirklich, wo man sagt, okay, vielleicht für eine ganz kleine Zielgruppe kann das sinnvoll sein, aber definitiv nichts, was wir bauen. Und was, glaube ich, da uns immer hilft, ist wirklich zu schauen, okay, für wen bauen wir denn wirklich? Das sind Startup-Founder, Executives, VCs. Zu schauen, ist diese Person, die das gerade requested hat, beispielsweise in der Zielgruppe? Mhm. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir auch, das war bei vergangenen Produkten nicht so einfach, dass wir auch selber in der Zielgruppe sind. Das heißt, wir bauen dieses Produkt auch irgendwie für uns selber. Und das hilft natürlich enorm bei der Beurteilung von Feedback.
Jetzt in dieser frühen Phase gab es sicherlich auch ein paar technologische Herausforderungen, wenn ihr, ne? Also die Meetings finden ja meistens statt in wahrscheinlich 2 oder 3 großen Plattformen, Teams, Google, I don't know. Wie einfach oder schwierig war es denn sozusagen, eure Technologie in diese Plattform reinzubringen? Insbesondere, wenn da kein offensichtlicher Bot beziehungsweise virtueller Teilnehmer im Meeting ist.
Ja, das Gute ist, wir integrieren ja nicht direkt mit denen. Das heißt, sie funktionieren wirklich nur über das Audio. Das heißt, an sich haben wir nichts mit der Plattform zu tun.
Ihr müsst nur das Audio auslesen quasi.
Genau, und das lesen wir eben auf Systemlevel aus. Das heißt, das nehmen wir direkt vom Mac oder vom Windows-Rechner. Aber da ist es nicht ganz, also es ist es funktioniert, eine gute erste Version vielleicht zu haben, aber dann gibt's halt super viele Edge Cases. Also beispielsweise auf Mac, was ist, wenn jemand Kopfhörer benutzt? Wie ist es dann auch mit Echos etc.? Ja. Also das war dann schon relativ viel Aufwand, diesen Approach zu wählen. Da ist es natürlich technologisch gesehen einfacher, wenn man es wie mancher Competitor macht und einfach einen Bot in die Meetings schickt, die sich dann direkt irgendwie von der API die Daten abgreifen können.
Würdest du sagen, wie wichtig ist es aus deiner Sicht für Leute, die jetzt vielleicht neu gründen wollen, ja, auch in den technologischen Bereich gehen, diese Interviews zu führen am Anfang? Ja, also mit potenziellen Kunden, mit Interessenten, mit Leuten, die vielleicht Interesse zeigen über eine Fake-Website. Wie viel Wert hat euch das gebracht? Was wäre da deine klare Empfehlung, bitte?
Also super wichtig. Ich glaube, das ist das größte Learning, was ich gemacht habe. Also nochmal festgestellt, wie enorm wichtig ist, weil wir es halt auch bei vergangenen Produkten nicht gemacht haben. Aber was da vor allem sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, sich nicht nur Feedback einzuholen, sondern wirklich eigentlich versuchen, das Produkt zu verkaufen und versuchen dazu, die Person oder ein Lead dazu zu bekommen, wirklich vielleicht schon zu bezahlen direkt. Weil letzten Endes, das ist ein Fehler, den wir mal ein paar Mal gemacht haben, ehrlich gesagt, ist, dass wir mit Personen in unserem Netzwerk gesprochen haben und gefragt haben, hey, kannst du mir mal irgendwie Feedback dazu geben?
Super Idee, bitte, super.
Genau, und alle cool. Natürlich immer, ja, coole Idee, klingt super, klingt spannend, klingt sinnvoll. Schreib mir doch mal, wenn das Produkt irgendwie draußen ist und wenn ihr es gebaut habt. Und wir, ja, super, das ist eigentlich ja einer jetzt auf der Warteliste, der direkt dafür bereit ist zu bezahlen. Ja, obviously not. Deswegen, ja, enorm wichtig, glaube ich, am Anfang direkt mit vielen potenziellen Kunden zu sprechen und wirklich auch nicht nur zu sprechen, sondern versuchen zu verkaufen.
Super Punkt, kann ich nur bestätigen, wenn ich glaube, es gibt ein ganz großes gibt einen ganz großen Abstraktionsunterschied zwischen hat jemand einen Pain und ist jemand bereit für den Pain zu zahlen, ja? Ja. Es gibt super, super viele Pain Points, die man auch lösen kann, aber ob es dafür eine Zahlungsbereitschaft wirklich gibt, erfährt man meist zu spät. Daher finde ich einen sehr, sehr spannenden Approach. Vielleicht nochmal eine Frage, sozusagen, ihr habt viele Informationen und Erkenntnisse jetzt durch diese Gespräche gewonnen, hattet ja da aber auch noch kein fertiges Produkt, sondern ihr wart ja wahrscheinlich auf dem Weg zu irgendeiner Art von MVP, ne? Also ja. Okay, Informationen gesammelt, Informationen verarbeitet und jetzt bauen wir sozusagen auf Basis dessen mal ein erstes Produkt. Habt ihr da klare Vorstellungen gehabt, okay, was muss in einem MVP drin sein, was nicht? Also wie viel Kapazität, Zeit habt ihr aufgewendet, um so ein erstes Produkt zu bauen und was wolltet ihr auch mit dem MVP dann erreichen? Also was war eure Milestone, den ihr mit dem MVP checken wolltet?
Ja, also diese ganzen Calls, das waren schon Onboarding-Calls. Das heißt, da haben wir den Leuten schon Zugang gegeben zu einem MVP. Ich glaube, wir hatten gar keine sonderlich klare Strategie, was den MVP angeht. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben vorher, okay, das braucht es unbedingt. Ich glaube, dass bei uns letzten Endes das Problem, was wir damals gelöst haben, ist ja ein sehr klares. Man möchte nicht mitschreiben und man möchte aber trotzdem einen Überblick bekommen. Jetzt ganz vereinfacht gesprochen, jetzt ohne die ganzen Edge Cases zu betrachten oder andere Vorteile. Das heißt, es war wirklich am Anfang eine ganz simple kleine App, die dann stichpunktartig ein paar Notes ausgespuckt hat. Da gingen dann viele Dinge nicht. Das heißt, es ging nur auf Mac, es ging nicht mit Kopfhörern. Es hat lange gedauert, bis die Zusammenfassung erstellt wurde. Also all solche Dinge, die am Ende sehr wichtig sind, die haben wir damals erstmal außen vor gelassen. Genau.
Okay, jetzt würde ich mal einen Schritt weitergehen. Ich glaube, ihr habt gutes Kundenfeedback bekommen. Ihr habt das kondensiert, ihr habt ein Produkt damit gebaut und habt gemerkt, okay, es gibt Leute, die nicht nur den Pain haben, sondern auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft und die ihr auf dieses Produkt bekommt. Jetzt ist natürlich dieser initiale Hook über Netzwerk und wir gehen mal ein bisschen in Organic und machen ein paar Posts, natürlich super, aber jetzt für eine Growth Engine nicht nicht wirklich skalierbar. Du hast schon angesprochen, ihr habt viel über Content und SEO gemacht. Ich würde da gerne mal reingehen mit dir und sagen, okay, wie sieht denn euer Growth Playbook aus, beziehungsweise wie sah es damals aus? Ist SEO und Content der Kanal gewesen für euch oder hattet ihr mehrere Motions, mit denen ihr direkt am Anfang gestartet seid?
Ja. Also wir sind bisher eigentlich weitestgehend wirklich organisch gewachsen. Also ich würde sagen zu 90-95%. Und wir haben uns sehr, sehr früh mit dem Thema SEO beschäftigt, was eigentlich ja relativ untypisch ist, dadurch, dass es ja eher ein langfristiger Kanal ist, sage ich mal.
Total.
Ich glaube,
warum, wenn ich fragen darf, Benne, genau, warum habt ihr euch zu diesem Zeitpunkt mit SEO beschäftigt?
Also ich glaube, ein Grund war, weil wir halt gesagt haben, okay, es ist ein langfristiger Kanal, deswegen macht es auch früh Sinn, damit anzufangen, irgendwie in einer kleinen Form mal, dass man einfach sagt, okay, jeder im Team muss einen Artikel pro Woche schreiben. Also relativ amateurhaft, würde ich sagen, noch nicht mit einer klaren Strategie dann damals, aber halt gesagt, es ist schon mal sinnvoll, damit früh anzufangen und diesen Content sich eben aufzubauen. Wir haben dann allerdings relativ schnell einfach Resultate gesehen, haben relativ schnell gemerkt, okay, da kommen echt einige Sign-ups drüber und das funktioniert irgendwie. Und dann war natürlich auch, glaube ich, ein großer Vorteil bei uns einfach das Timing. ChatGPT ist ein paar Monate später gelauncht, hat natürlich dazu geführt, dass das Thema KI generell ja komplett erstmal auf der Map war bei vielen und irgendwie ein sehr starkes Hype-Thema seitdem ist. Hat natürlich dann auch dazu geführt, dass mehr und mehr Leute danach gesucht haben, was kann man denn eigentlich mit KI machen? Was sind irgendwie Aufgaben, auf die ich keine Lust habe? Okay, Meeting mit Schriften. Und wir waren dann halt schon da mit unserem Content und mit unserem Blogartikel. Und das hat uns natürlich enorm geholfen. Dann gab es aber auch in der Wachstumsphase so ein bisschen einmal den Punkt, wo es leicht stagniert hat. Wir dann irgendwie in so eine gewisse, schon so eine gewisse Panik, sag ich mal, gefallen sind und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir hier 1000 verschiedene Dinge ausprobieren, jetzt müssen wir hier noch parallel paid machen, jetzt müssen wir Events machen, jetzt müssen wir das machen, weil SEO funktioniert nicht mehr so gut. Haben dann aber zum Glück die Entscheidung getroffen, okay, nee, warte mal, SEO funktioniert ja eigentlich, lass uns doch lieber nochmal weiter darauf fokussieren, weil da ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. und haben das dann gemacht und das hat uns dann wieder auch geholfen, wieder schneller zu wachsen. Deswegen SEO für uns bisher der Hauptkanal gewesen und immer
noch. Und jetzt gibt es ja am Markt eine relativ große Diskussion, wenn ihr das durch die LLMs und auch unterschiedliches Suchverhalten, also die Journeys von Usern eher in den LLMs starten und dadurch sozusagen Organic Traffic über SEO sehr, sehr stark unter Druck steht. Ja. Seht ihr das auch? Was habt ihr sozusagen in der aktuellen Diskussion vielleicht verändert? Was macht ihr anders? Du würdest ja, wenn ich deinen Worten folge und zwischen den Zeilen lese, schon sagen, SEO funktioniert weiterhin für euch und ist ein powervoller Kanal.
Ja.
Aber was hat sich vielleicht verändert in den letzten Monaten?
Also ich glaube, bei dem Punkt, an dem wir jetzt mit SEO sind, oder ich glaube, an dem wahrscheinlich 98% der Companies sind, ich glaube, jeder, der noch nicht die Ceiling, sage ich mal, mit SEO gehittet hat, sieht jetzt keinen riesen Rückgang in SEO-Traffic durch AI-Search. Unbedingt, das sind, glaube ich, nur die ganz Großen, die das sehen. Aber was wir trotzdem natürlich machen und jetzt auch schon vor ein paar Monaten begonnen haben, ist, dass wir auch unseren Content für die AI-Search-Engines einfach optimieren. Es sind dann ja andere Suchverhalten, dass man beispielsweise nach ganzen Fragen einfach direkt sucht und das ist schon was wir machen, sodass wir eben bei Perplexity, ChatGPT und Co. einfach auch ranken, weil wir sehen, dass immer mehr User einfach darüber auch kommen und das einfach nochmal so ein zusätzlicher Kanal gerade ist, der enorm viel Potenzial hat.
Jetzt ist ja wahrscheinlich zwischen jeder schreibt einen Blogartikel im Team und einer strukturierten SEO-Strategie gibt's ja wahrscheinlich noch ein bisschen Potenzial und Spielraum, ne? Wie hat sich sozusagen bei euch im Team die SEO-Strategie entwickelt? Von damals jeder schreibt einen Text zu heute. Also wie habt ihr das strategisch aufgesetzt? Wie funktioniert es im Detail?
Ja, also erstmal, da muss ich erstmal Credits an Leo geben bei uns aus dem Team, der das Ganze bei uns verantwortet, das ganze Thema und sich da sehr stark, sehr viel Wissen irgendwie in kurzer Zeit auch angeeignet hat. Es ist so, dass wir jetzt einfach das Team aufgebaut haben mit Content-Writern, die für uns wirklich, dass wir 4, 5, 6 Artikel die Woche publishen und zudem auch auf der Strategy-Seite noch einen Advisor haben, der schon sich seit Jahrzehnten fast mit SEO beschäftigt, der uns da auch strategisch unterstützt, weil natürlich war es am Anfang, konnte man irgendwie das noch sehr generischen Content produzieren, der funktioniert hat. Und jetzt merken wir, dass wir natürlich auch teilweise irgendwie sehr spezifischen Content produzieren. Beispielsweise am Anfang einfach nur AI-Note-Taking oder die besten AI-Tools, jetzt hin zu, okay, wie kann ich AI-Note-Taking sinnvoll im Sales, im internationalen Sales einsetzen. Also wesentlich spezifischer.
Was würdest du sagen, sind so klassische Fehler, die man in SEO macht, insbesondere wenn man relativ unerfahren ist, wie ihr auch am Anfang? Also was, wo musstet ihr Tribut zahlen? Wo habt ihr viel gelernt?
Das ist eine...
Gab es überhaupt Sachen, wo ihr sagt, hey, das hat gar nicht funktioniert, da haben wir viel Geld und Zeit verschwendet? Oder was sagt, hey, sind durch einen strukturierten Research da erstmal vorgegangen, wie man es macht und haben es dann gut executed und über einen Advisor auch viel Input gehabt, sodass er das eigentlich gar nicht sagen kannst, dass ihr in die falsche Richtung gelaufen seid?
Ja, ich glaube, über SEO haben wir bisher schon, muss man sagen, einiges richtig gemacht. Und ich glaube, dass SEO auch ein sehr starkes Execution-Game letzten Endes ist. Es gibt super viele Tools auch da draußen, die natürlich dabei helfen, SEO-optimized Content zu schreiben. Das heißt, dass auch damals jetzt jemand wie ich, der null Erfahrung im Content-Writing hat, mich hinsetzen konnte und einen einigermaßen soliden Artikel schreiben konnte mit Hilfe dieser Tools, die einem dann helfen, das Ganze zu machen. Und ich glaube, es wird auch nur, was jetzt den Content, die Content-Produktion angeht, nur einfacher. Ich glaube, was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass AI-generated Content einfach bei weitem nicht so gut funktioniert. Menschengeschriebener ist vielleicht auch klar in einer gewissen Form, aber das war ja so ein bisschen, glaube ich, auch mal so eine gewisse These. Aber das Learning haben wir gemacht, dass das nicht so ist, dass nicht funktioniert.
Jetzt richten wir mal den Blick nach vorne. Wenn jetzt habt ihr schon gesagt, 7-Digit-Revenue, viel kam bis dato über Organic und SEO und Content. Überlegt ihr, auf diesen Layer jetzt noch einen anderen Layer draufzusetzen? Gibt es sozusagen eine Motion, die ihr on top setzen würdet? Du hast schon ein bisschen Insights gegeben in euer Pricing. Sind ja, vermute ich, relativ niedrige ACVs bei den zumindest kleineren Kunden. Welche Möglichkeiten habt ihr? Was sind gerade eure Überlegungen?
Ja, also was wir natürlich generell viel machen, ist Product-Led Sales. Also dass wir dann wirklich anschauen, okay, welche Kunden sind denn zahlende Kunden, wo können wir irgendwie an die Companies oder an die einzelnen Teams verkaufen, kriegen da natürlich auch viel Inbound, weil es sind nicht nur Einzelpersonen, die jetzt, sag ich mal, auf unserem Blog landen, sondern es sind auch potenzielle Buyer, die einfach nach einer Lösung für die Firmen suchen. Das heißt, so eine Inbound-getriebene Sales-Motion haben wir aktuell schon, die können wir auch noch weiter ausbauen und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und zum anderen sind wir auch gerade an dem Thema Outbound, weil da natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial liegt, das aufzubauen. Und dann, glaube ich, aber auch perspektivisch gibt es noch sehr viele Kanäle. Wir haben Paid, was natürlich gut funktionieren kann und auch sehr skalierbar ist an sich. Partnerschaften, auch für uns ein spannendes Thema. Genau.
Also hört sich nach einem breiten Blumenstrauß an. Ich würde einmal ein bisschen reinfragen, Bene, in sozusagen Product-Led Sales. In meinem Verständnis des Produktes ist euer Produkt ja quasi in der ersten Instanz wirklich nicht sichtbar. Das heißt, wie funktioniert dann Wachstum über das Produkt? Vielleicht kannst du mir ein bisschen erklären, wie das funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich natürlich ein großer Nachteil daran, dass wir nicht mit einem Bot in den Meetings sind. Das ist natürlich ein enormer Viralitätsfaktor bei Competitoren, den wir einfach nicht haben. Was wir natürlich dennoch machen, ist gewisse Feature bauen, wie zum Beispiel, dass eine Summary automatisch an die anderen Meeting-Teilnehmer geschickt wird oder dass du sie mit einem Knopfdruck teilen kannst, weil ein Großteil unserer Kunden nutzt jetzt Jamie nicht heimlich und sagt jetzt hey, kann, sondern auch happy damit, wenn sie irgendwie eine gute Zusammenfassung teilen können. Nur, dass es bei uns halt natürlich immer ein proaktiver Schritt von einem Nutzer sein muss. Das heißt, da müssen wir es wirklich so einfach wie möglich machen in der UX/UI. Summaries zum Beispiel teilen zu können. Ich glaube, das ist da der größte Hebel. Dann aber auch gleichermaßen natürlich auf einer Team-Ebene Features zu bauen, die einen Mehrwert generieren. Das heißt, dass du auch Shared Spaces beispielsweise hast, wo du dann, nehmen wir jetzt mal an, bist Head of Sales, kommst irgendwie aus dem Urlaub wieder und kannst Jamie direkt fragen, hey, was ist denn die letzten 2 Wochen in der Produktentwicklung passiert? Gib mir nochmal eine Übersicht. Und du dann zum Beispiel auch Insights aus anderen Teams bekommst.
Und wenn diese Summaries verschickt werden, wird da irgendwo prominent Jamie platziert, Bene? Also quasi powered by oder bereitgestellt von oder?
Ja, absolut. Also da wird dann, kommt dann Jamie, glaube ich, des Öfteren in der E-Mail vor und wirst auch dann, kannst sie dann sogar direkt mit einem Klick irgendwie in deinem eigenen Jamie abspeichern. Genau.
Jetzt habt ihr zumindest, hört sich das von außen so an, glaube ich, eine sehr, sehr spannende, starke Entwicklung hinter euch, die aber auch sehr getrieben ist durch richtige Entscheidungen, SEO und viel Inbound. Ja, also man hat das Gefühl, Kunden kamen oder kommen zu euch. Was würdest du sagen, waren trotzdem große Learnings oder Fehler, die ihr bis hierher als FounderInnen vielleicht gemacht habt, die anderen helfen, gleicher nicht zu tun?
Ja, einige. Ich glaube leider, und ein Learning davon ist leider auch, dass man viele Fehler selber machen muss.
Lass mich mal teilhaben. Was konkret?
Ja, ich glaube, das ganze Thema, was ich eben angesprochen hatte, auch mit Validierung. Ja. Jamie ist nicht das erste Produkt, was wir irgendwie an den Markt gebracht haben. Vorher zwei verschiedene Produkte, vielleicht sogar streng im 3 gebaut. Und da jedes Mal eigentlich den Fehler gemacht, gut, vielleicht haben wir auch keine sonderlich gute Lernkurve, aber öfter den Fehler gemacht, ein Produkt zu bauen, ohne es halt vorher zu validieren, beziehungsweise es nicht richtig zu validieren. Ich glaube, das ist einfach der größte Fehler, den man machen kann. Dann ist, glaube ich, ein Fehler, den wir fast gemacht hätten, sich dann auch nicht zu trauen, zu pivoten.
Okay.
Also, weil man ist als Gründer natürlich irgendwie verliebt in die eigenen Ideen und in irgendwie ein Produkt, in das schon viel Zeit geflossen ist. Das heißt, es ist dann schon eine sehr schwere Entscheidung, irgendwie das Ganze beiseite zu legen und wieder etwas Neues zu machen. Genau, das eigentlich das, so die... Ja.
Das ist ein super spannender psychologischer Punkt, René. Da würde ich gerne mal deine Meinung hören, weil natürlich ist der Trade-off da sehr schmal. Ja, man sagt natürlich, hey, du musst als Gründer durch das Tal der Tränen und in schweren Phasen jetzt nicht sofort die Flinte ins Korn schmeißen.
Ja.
Es gibt aber sicherlich Situationen, wie du sagst, wo es total sinnvoll ist, zu pivotieren. Wie habt ihr da sozusagen ein Gefühl dran bekommen, wann macht es Sinn, weiterzugehen, wann macht es Sinn zu pivotieren? Wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen?
Ja, es war auf jeden Fall keine Entscheidung, wo ich jetzt gesagt habe, okay, da ist, also als wir drüber nachgedacht haben, war da sehr viel Unsicherheit. Also gab es jetzt nichts, wo jetzt irgendwie klare Conviction auf einem Pivot oder dranbleiben war, weil genau wie du es beschrieben hast, dieses Denken, okay, jetzt ist es halt gerade mal irgendwie tough und schwierige Zeiten, aber genau da muss man eigentlich ja durchstehen und die Resilienz haben. Und ja, so ein Pivot kann sich dann so ein bisschen anfühlen, als würde man jetzt so den schnellen Weg da raus suchen, weil es gerade unangenehm wird. Was wir vorher gemacht haben, ist, wir haben uns wirklich halt ein klares Ziel gesetzt, haben gesagt, okay, wenn wir irgendwie nicht eine gewisse Anzahl an Signups jetzt bei Jamie bekommen, dann bleiben wir bei dem alten Thema und probieren das weiter. Und ich glaube auch, es hätte nach wie vor irgendwie funktionieren können. Wäre wahrscheinlich deutlich schwieriger geworden. Aber weiß man auch nie. Vielleicht wäre auch irgendwann dann ein anderes Thema wieder aufgekommen und man wäre in eine andere Richtung gegangen. Aber für uns hat es geholfen, ein klares Ziel zu setzen. So und so viele Signups brauchen wir in dem Zeitraum. Und wenn wir das erreichen, dann sehen wir genug Potenzial, um zu pivotieren.
Finde ich einen sehr guten und auch richtigen Ansatz, wenn ja sozusagen an bestimmte Ziele ganz, ganz klare quantitative KPIs zu setzen. Das muss nicht immer Umsatz sein, das kann auch Usage sein oder Gespräche oder Signups. Aber ich glaube, das schützt einen davor, in so einen Bias zu kommen, genau wie du sagst, weil man die Sachen gerne weitermacht, die man liebt. Ja, und man brennt ja meistens für die Themen. Finde ich einen super Punkt. Vielleicht nach vorne gerichtet nochmal eine abschließende Frage ins Produkt. Du hast ja die Vision gegeben, wo wird Jamie ganz in Zukunft stehen? Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, was ihr heute macht. Was ist so auf der 6 bis 12 Monatsperspektive in der Technologie geplant? Was ist so der nächste große Produktbaustein, der kommen wird, über den ihr nachdenkt? Und warum? Also habt ihr den auch validiert?
es sind verschiedene Punkte. Zum einen, da wollen wir Features bauen, die bei der Vorbereitung von Meetings unterstützen, Briefings beispielsweise. Dann aber auch viel fokussieren wir uns stark auf Integration, also um wirklich tiefgehender in die bestehenden Workflows zu integrieren, dass du beispielsweise Notes direkt in HubSpot ablegen kannst oder in anderen Tools, dass Tasks direkt mit deinem To-Do-System gesynkt werden. Vielleicht müssen wir es für dich bauen, dass du dann direkt eine E-Mail mit der Task bekommst. aber genau, da eben auch dann die Automatisierung zu bauen, dass gewisse Aufgaben direkt von Jamie proaktiv erlegt werden können. Und das ist alles, was auch in den nächsten so 12 Monaten ansteht.
Und Meeting-Vorbereitung, jetzt mal aus Interesse, wie, also Briefing, was sind die Datentöpfe oder auf welcher Basis könnt ihr Briefings erstellen? Wirkt ja so auf mich, okay, man bräuchte eigentlich Informationen aus der Vergangenheit oder zumindest Input von demjenigen, der das Meeting einstellt. Wie wird das funktionieren?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Quellen, die wir nutzen können. Zum einen, wenn ich mal ganz klassisch, wenn jemand ist, den du zum ersten Mal sprichst, einfach Informationen aus dem gleichen LLM, also wo man dann irgendwie LinkedIn, Crunchbase etc. hat.
Ja.
Dann aber natürlich auch einfach integrierte Tools bei uns, sei es, wenn du dann Jamie mit Notion oder anderen Lösungen connected hast. Dann aber auch E-Mails, also vergangene E-Mail-Verläufe oder natürlich auch vergangene Meetings, die du mit der Person schon hattest oder zu dem Thema.
Das heißt, diese Daten müssen für Jamie zugänglich sein und dann auf dieser Basis wird wirklich die KI dann ein Briefing für das potenzielle Meeting erstellen. Stelle ich mir sehr komplex vor und nicht einfach, weil natürlich ich auch mit Leuten lange Historien habe und vielleicht zu unterschiedlichen Themen spreche.
Ja.
Aber bin ich sehr gespannt, ob ihr das technologisch hinbekommen werdet. Vielleicht noch eine abschließende Frage, was die Finanzierung angeht, weil ihr habt lange pivotiert, ne? Ihr habt viele verschiedene Sachen gebaut. Stellt sich natürlich die Frage, okay, wie habt ihr das als junges Team finanziert, gerade über einen etwas längeren Zeitpunkt, bis ihr zur jetzigen Idee gekommen seid? Wo habt ihr geschlafen zu der Zeit?
Ja, also zum einen hatten wir, ich glaube, was sehr gut war, ist, wir haben neben der Uni gegründet.
Ja.
Das heißt, zu einer Zeit, wo man einfach noch keine hohen Lebensstandards hat, und es jetzt auch sich dann leisten kann für ein sehr geringes Gehalt oder vielleicht sogar auch das Glück für eine gewisse Zeit lang ohne Gehalt irgendwie zu leben, von ein bisschen Erspartem, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Und dann aber halt über Angel-Investoren. Also wir haben über die Jahre hinweg eigentlich jedes Jahr neue Angel-Investoren mit dazu genommen über die Zeit und dadurch bisher dann eben alles finanziert.
Habt ihr bis jetzt finanziert? Jetzt seid ihr in einem Space, wo ihr, glaube ich, ganz gute Traction nachweisen könnt, der aber sehr kompetitiv ist und wo die LLMs natürlich auch gewisse Funktionalität haben. Wie finanziert ihr es weiter? Wird es sozusagen jetzt eine VC-Runde geben? Bekommt man für das Thema aus deiner Sicht sozusagen VC-Money aufgrund der Traction? Wie ist so ein bisschen vorwärtsgerichtet eure Planung?
Ja, also bekommt man, würde ich sagen, ja. Also ich glaube, da, wie du sagst, kommt es halt auf die Traction an,
ja.
Und auch, wie es halt weitergehen soll. Ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, einfach nur Geld zu raisen, um Geld zu raisen. So, wenn wir feststellen, okay, das ist gerade, also ist gerade ein Bottleneck im Wachstum, Kapital, dann sage ich, man eine sinnvolle Runde auf und geht den Weg. Aber solange man das Wachstum, Produktentwicklung etc. alles so finanzieren kann und das Potenzial voll ausschöpfen kann ohne zusätzliches Kapital, dann ist das auch gut.
Finde ich eine sehr gesunde Einstellung, eine, die manchmal hier im Ökosystem zu wenig an den Tag gelegt wird. Ja, ich glaube, es ist ein auch ganz spannender Track zu sagen, hey, wir holen uns ein bisschen Angel Money und gehen dann einen anderen Weg als VC, insbesondere wenn man es schafft, schnell Cashflow-positiv und profitabel zu werden, wovon ich jetzt ausgehe bei euch bin, so wie es klingt und was ich auch weiß. Daher finde ich cool. Ich glaube, es ist auch eine Inspiration für andere ZuhörerInnen, die hier dabei sind, dass nicht nur der Venture-Capital-Weg immer der richtige sein muss. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst zurück gut nach Berlin aus Köln. Meine. Brauche aber natürlich noch einen Tipp von dir für unsere kulinarischen Fans in der Artist-Community. Wo kann man in Berlin gut essen? Was ist dein Tipp für eine gute Bar, Restaurant, Burger Place, Michelin, kann alles sein. Wo gehst du gerne essen?
gute Frage, weil ich auch jeden Tag ungefähr vor der Entscheidung stehe. Wo kann man gut hin? Ich mag diesen kleinen Italiener da auf der, ich glaube in der Mulakstraße an der Ecke ist der in Berlin-Mitte. Ich glaube Dal Contadino, nicht zu verwechseln mit der Mozzarella-Bar am Gipsdreieck. Aber den finde ich eigentlich ganz gut und ein bisschen entspannter und versteckter und nicht so wie am Gipsdreieck beispielsweise.
Ja, das stimmt. Bisschen weniger Traffic, bisschen weniger los, kann man entspannter essen. Kann ich zustimmen, ist ein sehr leckerer Laden auch, gehe ich selber manchmal hin. Danke für die Zeit, Männer. Liebe Grüße und freue mich auf alles, was kommt. Wir sehen uns spätestens in Persona wieder zum Artist Summit im Oktober.
Yes, machen wir. Ich freue mich drauf. Vielen Dank dir.
Ciao, mein Lieber. Mach's gut.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank, Bene, für dieses ehrliche Gespräch und die Reise durch die AI-SaaS-Welt vom ersten MVP bis zu über 50.000 NutzerInnen. Danke für deine Learnings, Bene, dein Mindset und die smarten Growth-Taktiken, die du hier geteilt hast. An euch da draußen, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann teilt es gerne, gebt uns Feedback. Und wenn ihr solche Gespräche live erleben wollt, beziehungsweise mit den besten Operators hier in DACH connecten, dann lade ich euch ganz herzlich ein zum Artist Summit am 9.10. in Berlin. Kommt im Oktober, freut euch auf über 80 Workshops und Masterclasses, über viele Side-Events in der Berlin SaaS Week und natürlich super viele spannende und insightvolle Gespräche mit anderen FounderInnen, meistens mit ein, zwei Stages weiter, die euch wirklich, wirklich helfen, im Daily Business und im weiteren Wachstum voranzukommen. Wir freuen uns auf euch. Schaltet wieder ein in der nächsten Woche, wenn es heißt Artist on Air. Und bis dahin freudiges Bauen, viel Spaß und liebe Grüße aus Berlin. Der Julius.